Freizeitmusik. Gespräche über das Innenleben eines faszinierenden Hobbys. Heute sind wir im Panketal. Und zwar an meiner Seite ist... jetzt geht's los. Heute sind wir im Panketal. An meiner Seite ist Kerstin. Grüß dich, Kerstin.
Hallo, Eddie.
Genau, Panketal. Also ich habe nur einige Podcast-Runden schon aufgenommen. Meistens eher in Berlin. Und da in Parks und irgendwelchen Plätzen. Und da hatten wir immer sehr mit Geräuschkulissen zu tun. Also Autos und irgendwelche Leute, die einem begegnet sind. Hunde bellen, Kinder schreien. Bis hin zu Rollkoffern, die über Kopfsteinpflaster. Ich vermute mal, so eine Probleme werden wir hier nicht haben.
Also Rollkoffer denke ich eher nicht. Eher was schon durchaus passieren kann, wenn wir nachher über die Ecken laufen, dass da doch auch mal ein Auto auf den Parkplatz kommt, dass eine Familie aussteigt und die Kinder schreiend losrennen. Okay. Also es ist schon ein Park, wo sich auch die Leute treffen und bewegen. Ein guter Ausflugsort für die Berliner. Die grüne Lunge im Norden. Ja. Wir sind hier auf den alten Rieselfeldern.
Ach, hier waren Rieselfelder.
Oder? Hier waren früher die Rieselfelder. Ja. Irgendwie 1875 wurde hier das ganze übrig gebliebene Gestunke von Berlin verrieselt und dann auf den Rieselfeldern in Gemüse umgewandelt. Mhm. Hubrechtsfelde, da laufen wir nachher noch vorbei. Das ist jetzt wieder renaturiert worden. Seit 1985 wird hier nicht mehr verrieselt. Da gab es dann diesen Klärwerksbau da in Schönerlinde oder wo der da ist, die Pupsfabrik. Und seitdem die arbeitet, wird hier nicht mehr verrieselt und man hat viele, viele Jahre gebraucht, um das zu renaturieren. Man hat viel Lehm hier aufgetragen und immer wieder festgestellt, Schitte, die Kiefern wären doch noch gelb. Da ist auch eine Menge verrieselt worden, was nicht hätte verrieselt werden sollen.
Also der Boden, der hat gelitten darunter.
Der hat sehr gelitten, aber der hat sich jetzt in den letzten 30 Jahren sehr gut renaturiert und erholt. Und gibt es auch Waldweideflächen für große Rinderarten und irgendwelche Urpferde. Also sehr naturbelassen hier. Das ist total cool.
Ja, und hier ist eine Skulptur, ja?
Ja, und zwar auf diesem Gelände ist in den Jahren 2001 bis 2011 der Weg der Steine gebaut werden. Und zwar gab es da nach einer Idee von einem jüdischen Bildhauer Weg der Steine als Symbol des Friedens ohne Grenzen. Steine ohne Grenzen heißt das richtig. Und da sind Bildhauersymposien gelaufen. Und entlang unseres Weges wirst du immer sehen, werden immer wieder Skulpturen stehen, die hier in diesen Jahren in diesen Workshops entstanden. Und was mich besonders begeistert, ist, dass zum Teil auch Steine aus der Baustelle Potsdamer Platz geborgen wurden und dann bearbeitet wurden und so diese Dimension Trennung, Grenzland und jetzt grenzenlos sein und trotzdem die Erinnerung in Stein gehauen, das finde ich großartig. So diese Kombi Natur, Kunst, Kultur, ja, das ist echt schön. Und das ist der Ikarus, ne? Der Ikarus, der an einer Mauer steht und jeder, der Berlins Geschichte kennt, hat sicher Fantasien.
Gewisse Assoziationen dazu.
Was das wohl bedeuten mag.
Ja, wie bist du denn zur Musik gekommen, zu dem Hobby?
Ganz weit zurück, Kindergarten, gab es diese, Bio hatte das auch erzählt, ne? So die Talentesuche in den Kindergärten. Da kam man doch und hat die Kinder auf Rhythmus und Gesang und Talent geprüft und wollte mich eigentlich zum Geigenunterricht rausziehen und fördern. Mhm. Und da haben meine Eltern damals gesagt, Geige, wann war das, 1969, das spielen noch nur Männer. Nein, also Geige ist doch nichts für Mädchen. Und die wollten gerne Klavier, aber Klavier wurde nicht angeboten. Und dann hieß es, außerdem bist du ja Schwimmer, also geh mal schön ordentlich nur einer Sache richtig nach. Und dann war das erstmal vorbei. Aber in mir hat doch ein Wunsch ist irgendwie so eingepflanzt worden. Also ich habe auch im Kindergarten schon gerne gesungen und habe, weiß ich, die Lieder von meinem Vater mitgetrellert in irgendwie völlig falschem Englisch und die ganzen Schlager. Also ich habe immer gern gesungen und konnte meine Eltern eben lange nicht überzeugen, da so ein Hobby mit anzufangen, parallel zum Sport. Und als ich dann in der Schule war, gab es bei uns einen Schulchor. Und weil ich da ja nicht rein durfte, hatte ich aber manchmal eine Freistunde. Und dann habe ich unterm Fenster, wo die geprobt haben, des Probenraumes gestanden und habe also draußen die Lieder mitgelernt, die da drinnen einstudiert haben. Mhm. Und
also du durftest nicht mitmachen, weil du im Schwimmen warst?
Genau, ich sollte mich auf eine Sache konzentrieren. Okay. Ne? Boah, man kann ja nicht hier auf allen Hochzeiten tanzen. So, und dann ergab es sich, also ich musste dritte, vierte Klasse gewesen sein. Wir sind in Sommerurlaub gefahren und da habe ich irgendwie so einen vorpubertären Stress angefangen. Immer wenn die Autotür zuging und der Motor angelassen wurde, saß ich auf meiner Rückbank und habe getrellert und getrellert und getrellert und immer die Lieder, die ich da gelernt hatte, rauf und runter gesungen. Und weiß ich nicht, gefühlt aus meiner Erinnerung drei Wochen lang. Und irgendwann gab es dann den Punkt, wo mein Vater sagte, jetzt hör aber auf, du kannst jetzt aufhören, du darfst ja in den Chor. Und dann bin ich irgendwie ab vierte Klasse durfte ich in den Schulchor. Okay. Und habe mich da sau wohl gefühlt und habe immer gerne gelernt. Und als ich dann zum Gymnasium kam, wurde aus dem Chor eine Singegruppe. Und dann wurde es natürlich immer spannender, weil die Singegruppe ja dann auch schon richtige eigenständige Programme organisiert hat und man da mitreden konnte, welche Lieder man wie aufführt. Und also das hat mich immer total fasziniert und da mitzumachen. Ich habe immer die Gitarristen bewundert, oh, weil die alle zu üben können. Hatte leider kein Instrument gelernt und mich dann in der Abi-Zeit ein bisschen mit Gitarre befasst, aber das ging dann mit den Handgelenken irgendwie. Ja. Daran ist es dann gescheitert. Ne? Aber auch so im Internat haben wir dann auch nächtelang die Liedtexte abgetippt und die Gitarrengriffe rübergeschrieben. Also es war so ein richtiger großer Fokus.
Das war schon abtippen? Also bei mir war es noch abschreiben, Hand.
Nein, so. Ja, ich hatte eine Erika. Wir haben dann mit dreimal Durchschlag und haben das im Internat auch richtig schön aufgeteilt. Wer macht welche Lieder? Und dann wurden die Akten hier, Ordner wurden aufgefüllt. Ach, das Lied habe ich doch noch nicht. Ja, ja, die gibt es auch noch, diese.
Ach, die hast du, oder?
Die habe ich noch, ja. Das konnte ich mich noch nicht von trennen. Gucke ich immer einmal alle drei, vier Jahre mal rein, wenn sie mir beim Aufräumen in die Hände fallen.
Das ist nicht dieses Fotopapier, was irgendwann verbleicht. Man nicht mehr.
Na, es geht noch, es geht noch. Es hält sich in Grenzen. Ja. Da, also. Ja, das war das. Und dann bin ich nach Berlin gekommen, irgendwie 78, habe dann Abi hier gemacht und in der Zeit keine Chance gehabt, in ein Ensemble zu gehen. Da gab es irgendwie keine gute Singegruppe in der Schule. Und dann habe ich ja nach dem Abi erstmal angefangen zu arbeiten. Und da war dann eine witzige Situation. Meine Eltern wohnten damals in Marzahn. In so einem Elfgeschosser und tolle Hausgemeinschaft. Und in unserer Hausgemeinschaft war, wir sagen heute immer, die Edelkommunistin. Die war jedenfalls Kulturverantwortliche beim Bundesvorstand DFB, hier Bund der Frauen. Und die hatte da so einen großen Kongress vorzubereiten und hatte da zu Singegruppen eingeladen. Und bat mich doch plötzlich, weil sie wusste, dass ich ja früher auch mal gesungen habe, ob ich da nicht Lust hätte, so ihre Assistenz zu machen, mich so ein bisschen um die Singegruppen zu kümmern. Und da bin ich auf diesem Weg zu den Singegruppen Berlins gestoßen, sprich zu Jamila. Da habe ich Jamila kennengelernt. Muss irgendwie so 81 gewesen sein. Und dann hat der Andreas Rothe, der hat immer den Kontakt zu mir gehalten und hat mich dann ein Jahr lang immer regelmäßig angerufen und gefragt, Mensch, willst du nicht mitmachen, wir brauchen noch. Und
der war in Jamila,
Andreas. Genau, Andreas Rothe war in Jamila und der hat mich dann zu Jamila gebracht. Und das war mein großartiger Einstieg in mein schönstes Hobby. Ja. Ja, es war schon echt cool. Ja,
okay. Und da warst du ja nur schon, wie lange warst du drin?
Ich bin im Herbst 83, glaube ich, rein, bis 85, also 3 Jahre war ich drin. Mit Studienbeginn bin ich dann raus, aber da gab es auch so ein paar unterschiedliche Ansichten, die sich da...
Interne.
Mhm. Ja.
Aber am Ende vermute ich mal ja, denn, dass diese Zeit musikalisch dich schon mal ziemlich stark geprägt hat.
Ja,
weil
total.
Das ja wirklich durch den Olaf Reitzig.
Also ah,
ja
absolut. Also Olaf war für mich die, ja. Also die eine der wichtigsten Personen, ja. die mich an diese Art Musik zu machen auch so enorm rangebracht haben. Ich erinnere mich heute noch an Proben, ne, wo man denkt, ja, man kann den Text, ja, man kann die Melodie und er arbeitet und arbeitet an der Interpretation und an dem, wie man das rüberbringt, also auch so mit welcher inneren Haltung und man, also man kommt dann plötzlich in so einen Flow und an irgendeinem Punkt merkt man plötzlich, wow, ja, jetzt ist es das, so ist es jetzt. Ja. Man ärgert sich dann später wieder, dass das nicht so unmittelbar immer wieder herstellbar ist. Aber eine Probe im Afrika, mein Afrika, da hatte ich die Rezitation zu sprechen und wirklich in einer Engelsgeduld und immer wieder. Und irgendwann gab es den Punkt, ja, jetzt, so muss es sein, wo einem selber so die... Ach, das über den Rücken läuft und man die Gänsehaut bekommt und selber ergriffen ist plötzlich, wenn man merkt, jetzt ist es nicht nur einfach gesungen, sondern jetzt ist es mein Lied. Ne? So, das ist echt schau.
Also es gibt ja diese zwei, weiß ich nicht, erstmal gewisse technische Voraussetzungen, die man natürlich mitbringen muss, wenn man Musik machen will. Aber das alleine ist es eben nicht. Und da hatte Olaf eben auch dieses Talent oder diese Gabe, einem klarzumachen, neben den Tönen. Ja. Da ist noch mehr, was da dran ist.
Ja, aber die Seele, ich, die Seele.
Naja, so,
ne?
Ich fand aber vor allem, die Seele ist ja auch sowas wenig Greifbares. Und Olaf war eigentlich eher, finde ich, einer, der einem auch erklärt hat, warum. Nicht nur, ich sage jetzt mal ganz blöd, stell dir eine Blume vor oder irgendwie sowas. Sondern er hat wirklich gesagt, gerade bei Afrika, mein Afrika, mit dem gebeugten Rücken und so, wo er sagte, guck dir auf der Landkarte Afrika an, das hat einen gebeugten Rücken. Also er hatte einfach diese Bilder drauf, wo dir sofort klar war, dieser Text ist nicht nur eindimensional, sondern der ist mehrdimensional. Und
er hat noch eine völlig andere Ebene.
Genau. Aber eben nicht, was viele gerne machen, lass dich fallen oder irgend sowas, weißt du. Sondern wirklich konkret. Der konnte also konkret sagen, warum. Und wenn man dann selber gesagt hat, na, ich hätte es gern so und so, er hat natürlich auch akzeptiert. Aber wenn er es nicht akzeptiert hat, dann konnte er auch begründen, warum. Sondern nicht einfach nur, ich bin anderer Meinung oder so.
Ja.
Und dadurch kriegt es, finde ich, noch sehr, sehr viel mehr Tiefe, seine Art, mit den Gruppen zu arbeiten. Und das war ja bei Laien auch nochmal wichtig, weil natürlich da gewisse musikalische Grenzen vorgegeben sind. Das sind eben keine Profis, die einfach nur wenigstens gewisse technischen Sachen einfach mitbringen und sich damit übers Leben retten können oder über die Musik. Da musst du schon auch, wenn es Hand und Fuß haben soll, auch wirklich in die Interpretation reingehen.
Also es hat mich immer fasziniert. Ne? Auch, ich meine, ich habe mir dann so ein bisschen Flöte spielen antrainiert und angeeignet. Ne? Aber dass man eben auch mitmachen konnte mit ein paar einfachen Melodieparts und einfach Teil sein konnte. Ne? Das fand ich total großartig. Ne? Und so die Parts gelegt, dass man trotzdem an denen auch ein Stück gewachsen ist. Ja,
ja,
das ist so.
Ja, es war schon intensive Zeit. Ich meine, auch viele Konzerte, die ja auch mal nicht schlecht waren. Sicherlich auch gemischte Sachen. Das war ja nun mal auch irgendwie Agitprop, ob wir wollten oder nicht.
Ja, die das Löffelmusik.
War mit dabei. Naja, wenn es mal nur Löffelmusik gewesen wäre. Es hatte ja schon gewisse Richtungen, die da eben bedient werden sollten, aber es gab ja auch viele Auftritte, die eben nicht so.
Ja. Naja, und ich fand auch, wir waren auch sehr einfallsreich im Rahmen der Notwendigkeit, politisch korrekt zu sein, trotzdem unter dem Deckmantel der internationalen Folklore auch Dinge präsentieren zu können, die ja gar nichts mit Polit und so was zu tun hatten. Ne? Ja. Sondern da wurde eben vom Großvater gesungen, der heiraten will. Mein Gott, was ist daran?
Ja.
Agitprop, das ist einfach Völkerfreundschaft. Und unter diesem, da konnten wir eigentlich auch nicht machen.
Ja.
Und in den Zeiten des Studiums habe ich das ja dann nicht mehr verfolgt. Da war man halt konzentriert aufs Studium und sind ja auch dann noch die Kinder gekommen, aber es hat mir immer was gefehlt.
Ja.
Ne? So auch eine Truppe, die wir haben ja etliche musikalische Projekte trotzdem gemacht. Ne? Da ist ja dann auch die Blase entstanden.
Ja.
Oder wir haben für Irene Ignaz da an ihrer Clubleiterschule
Schule
da so ein Abschlussprogramm da, so ein Satz.
ein Chorprogramm, genau.
Chorprogramm einstudiert. Also das hat immer totalen Spaß gemacht. Aber so eine beständige Truppe, die hat noch mal eine andere Dimension und eine andere Qualität. Ja. Ne, wenn du da, also du gehst dann eben auch wegen der Leute hin und die fehlen dir dann auch, wenn man die ewig nicht gesehen hat, wie jetzt in Corona-Zeiten oder so. Ne, das ist so eine Gemeinschaft, obwohl man in der Freizeit nun gar nicht so viel macht. Und wenn ich so vom Männerchor gehört habe, dass sie dann hinterher auch noch stundenlang quatschen und so, machen wir ja gar nicht. Ja. Ne? Und trotzdem ist es über die vielen Jahre, ich meine, wir jetzt bei Morgenstern, also die Truppe existiert über 40 Jahre. Mhm. Also das ist so ein blindes aufeinander verlassen und sich kennen und sich tolerieren und akzeptieren.
Also, ich finde, da ist ein großer Unterschied mittlerweile zwischen damals Jamila und heute Morgenstern. In Jamila gab es schon relativ viel Fluktuation, was ja auch der Situation geschuldet ist, dass junge Leute sind, die dann einfach mal in zum Studium gehen oder wie sich. Und jetzt sind wir doch in einer anderen Zeitskala bewegen wir uns. Ja. Und da hat es eine extreme Beständigkeit. Also Wechsel, Besetzungswechsel gibt es so gut wie gar keine.
Das stimmt.
Und das macht die Sachen natürlich auch, ja, wie soll man sagen, weiß nicht. Dadurch wird es irgendwie so eine Familie, oder wie man das nennen soll.
Ja, natürlich. Genau.
Also auch wenn man sich nicht oft sieht, meinetwegen, oder eben wirklich nur in Anführungsstrichen zum Singen und hinterher nicht in die Kneipe geht, kennt man sich, glaube ich, trotzdem schon ziemlich gut.
Ja, also wirklich.
Also neben der Musik.
Und ich glaube, im Ernstfall könnte sich jeder von uns auf die Truppe verlassen, wenn es irgendein Problem gibt.
Also sozusagen bei Jamila, das war so ein kurzes Aufflackern, weil das sind 3 Jahre oder wie lange war. Aber trotzdem sehr intensiv. Komisch ist, für mich sind diese Jahre auch bei Jamila, kommen mir vor, als wären es 10 Jahre gewesen.
Ja, also, du warst ja auch eben 2 Jahre länger.
Trotzdem waren es niemals 10 Jahre. Ja. Und wenn man dann mal nachrechnet, merkt man, nee, das war gar nicht so lange.
Ja.
Ist ja auch ein übliches Phänomen. Und jetzt Morgenstern ist ja eine viel, viel längere Epoche, weißt du, wo auch du jetzt da mitwirkst im Vergleich zu Jamila.
Ich bin 92 in Morgenstern gekommen.
Das ist schon ganz andere. Obwohl, es war ja auch der gleiche Leiter, also derselbe.
Ja,
also Olaf Freitag. Dadurch bist du ja da so ein bisschen nahtlos reingewachsen, denke ich mal.
Ja, ich kannte ja Morgenstern auch so von der Bühne und von den Programmen. Damals hatten, also in den 80er Jahren, dieses Bauarbeiterprogramm, das hat mich total fasziniert, auch weil die Truppe das geschafft hat, so diesen Nonsens, diese Leichtigkeit auf die Bühne zu bringen, aber auch mit einer fast theatralischen Ader. Ne? Also wenn da Ralf so gesungen hat, habe ich immer das Gefühl gemacht, der Theater läuft. Ja. Also eine wahnsinnig tolle Ausstrahlung hatten die damals. Das hatte mich immer sehr fasziniert. Ne? Auch diese Nonsen, nicht so bierernst, jetzt einen Satz nach dem anderen und jetzt kommt das, sondern diese verrückten Lieder, die Volker da immer in einer großartigen Gelassenheit präsentierte. Das finde ich echt schönes.
Wobei ich ja finde, Jamila hatte ja durchaus auch, waren ja wirklich Rampensäue.
Ja.
Also da ging es ja richtig ab auf der Bühne.
Ja.
Und also sozusagen, wie kann man das nennen, vorneweg und richtig mit Druck, so nenne ich es jetzt mal.
Ja.
Morgenstern hingegen, oder damals ja, hießen sie IHB.
IHB. Ne?
Die hatten ja eher so einen versteckten Humor, so einen leisen Humor, finde ich.
Ja.
Also natürlich gab es da auch die sogenannten Rampensäue, aber tendenziell, finde ich, waren das eher die Zwischentöne, die den Reiz ausgemacht haben, finde ich. Und das ist natürlich dann auch bei Jamila, wenn du eben so eine Gruppe bist, die da eher so losrockt, passiert auch nicht viel. Das kann man alles irgendwie weglächeln, wenn da mal irgendwas ist. Während eben beim Morgenstern, auch früher schon, dieses etwas filigranere, das kann eben auch schneller zerbrechen.
Mhm.
Also da habe ich auch schon Konzerte erlebt, wo es wirklich grenzwertig war. Weil es eben wirklich ist auch viel, viel schwerer.
Ja.
Aber wenn es
wahrscheinlich habe ich die nie gesehen. Die
kann sein. Ja.
Ich habe dieses Bauarbeiterprogramm gesehen. Das war für mich das Programm.
Ja, also da war sozusagen diese Schwankungsbreite, was ich jedenfalls gesehen habe, viel, viel größer. Ich finde diesen stillen Humor großartig. Also,
ja.
Und wenn es dann klappt, dann ist es einfach mal einfach toll. Aber es ist immer, man geht immer so ein bisschen ran so, schauen wir mal, wie sie heute drauf sind und wie es rübergeht über die Bühne.
Ja, an manchen Stellen fehlt dann vielleicht dieses Ausgelassene, was einem vielleicht ein bisschen helfen würde, die schwierigen Dinge so zu überblenden, sage ich es jetzt mal. Ansonsten gab es ja auch noch so ein paar Abweichungen so ins Liedtheater. Ne? Also ich meine, mit unserem Tucholsky-Programm, das war natürlich nochmal eine ganz andere Erfahrung von Liedinterpretation, wenn wir da mit Gerlinde Kempendorf da dieses Programm erarbeitet haben und so zu einem Thema, also damals halt Kurt Tucholsky, da eine Stunde Programm mit jeder seine Solis und in diesen unterschiedlichen Charakteren, das hat mich natürlich auch total fasziniert. Ne? Und
das ist natürlich nochmal eine ganz andere Nummer, weil du erstens ist es, waren es nur zwei Leute, die das ganze Ding tragen mussten. Beim Hornstein klang
sehr viel Flöte üben.
Ja, genau, damit ich da ganz alleine bin mit instrumentaler Begleitung. Und dann auch nur ein Thema.
Ja.
Also der große Vorteil bei jetzt Klangbande und Morgenstern ist diese breite Themenvielfalt. Das heißt, man hält sich nicht nur an Madrigalen auf oder nur an Nonsens, was sich ganz schnell ja auch ein bisschen totläuft auf so einer Bühne.
Stimmt.
Und dadurch, dass immer was anderes ist, immer wieder andere Leute mal dran sind, ist es eben sehr, sehr abwechslungsreich. Und das war natürlich beim Tucholsky-Programm nicht der Fall, weil da waren es nun mal nur zwei, von vorne bis hinten. Und das war nur ein Thema, auch wenn die Lieder meinetwegen natürlich unterschiedlichen Charakter hatten, aber Tucholsky ist eben halt Tucholsky. Mhm.
Aber das dann so unterschiedlich und spannend durchs Programm zu bringen und auch selber diese unterschiedlichen Stimmungen herzustellen, das finde ich ist dann aber auch die Herausforderung in so einem Programm. Ne? So,
da hat ja eben Kempendorf sehr viel uns geholfen.
Einfach,
du brauchst eben so einen Spannungsbogen.
Arbeiten,
du brauchst bei so einem Programm wirklich einen Spannungsbogen. Es war ja auch nicht mehr so ein Nummernprogramm, wie es bei in anderen Gruppen ist, sondern es war ja, wenn ich richtig erinnere, mehr oder weniger durch
arrangiert.
Ja. Also es kam nicht mal der Titel und mal der Titel, sondern es war genau klar.
Eine klare Abfolge mit klaren Übergängen und klar, teilweise auch improvisiert Anteile,
klar.
Aber
also durchszeniert,
wie man das nennen soll.
Und das lebt natürlich dann am Ende von dieser Spannung zwischen den zwei Leuten, die das da machen.
Wenn Publikum.
Stimmt.
Also das Publikum fand ich an der Stelle.
Na gut, das
auch
hast du ja bei Morgenstern und Jamila auch.
Ja.
Aber bei Morgenstern und Jamila, oder wie die auch immer heißen, die Gruppen, da hast du ja ganz viele Verbindungen zwischen den Leuten. Mal sind die zwei dran, mal sind die fünf dran und so. Und hier spielt es sich alles zwischen zwei Leuten ab. Und wenn da eine Spannung entsteht, eine musikalische Spannung, dann funktioniert es auch.
Ja.
Und wenn
das
eben nicht ist, dann wird es schwierig.
Ja.
Und es bleibt dabei, also für mich war das natürlich eine viel, viel größere Anstrengung, weil man einfach die ganze Zeit im Fokus steht.
Naja,
bei anderen Gruppen kann man sich auch mal verstecken. Da ist man nicht immer.
Ja, nach einem Stundenprogramm, da waren wir durch.
Ja.
Da wussten wir, was wir gemacht haben.
Ja.
Und das war ein halber Tag Arbeit, weil das Schminken vorher und die Aufregung war schon. Aber das Gefühl hinterher.
Natürlich, es macht doch einen Spaß, auf jeden Fall. Naja, das ist natürlich auch. Kinder. Es war eben, also Jamila war, wie kann man das nennen, schon eine linke Agitpop-Gruppe, würde ich jetzt mal. Agitation, Propaganda, Agitpop, so hieß es doch mal, oder?
Ja, so wollten sie uns haben.
Nicht ganz so wie der Oktoberclub, aber am Ende wurden wir damit dazugerechnet. Na klar, wir haben das ein bisschen.
Also wir haben uns selber so Folklore nicht sehen wollen.
Ja, ja,
ne?
Genau.
Wir haben die Lücken eigentlich eher gesucht. Klar hat es auch saumäßig Spaß gemacht, da so ein italienisches Streiklied runterzugrölen.
Ja,
ne? Oder ein portugiesisches Lied eines Arbeitslosen. Ne? Also an der Stelle hat mich Agitprop auch gar nicht gestört. Fand ich das gut und richtig. Ne? Natürlich, was ich auf so einer großen Bühne ganz einsam und verloren singen sollten. Und Honey hat milde gelächelt. Also dann fand ich das schon sehr anstrengend.
Ja, genau.
Aber so eine Auftritte hielten sich ja glücklicherweise in Grenzen. Und die versuchten mal, meines Erachtens, also in meiner Erinnerung, auch irgendwie zu umschiffen. Ja, ja. Ja, also da gab es ja dann auch immer die Diskussion, Löffelmusik ja oder nein. Nee, wir wollen nicht einfach nur Kulturkompott machen, ja. Wenn irgendeine hohe Kommission ihr Dinner abhält. Ja, also das Bankett, Einladung. Ne?
Ja. Naja, das ist ja nun alles gar nicht mehr. Ich meine, Tucholsky ist am Ende links intellektuell.
Ja.
Ist ja auch eine Art politisches Programm. Aber was wir jetzt machen, ist ja unpolitisch, oder? Wie kann man das nennen? Morgenstern ist doch jetzt nicht unbedingt einzuordnen, politisch einzuordnen.
Also ich glaube, wir gucken schon, welche Inhalte unsere Lieder haben und würden uns vor also manchen politischen Inhalten davon sehr distanzieren.
Richtig,
aber wir wollen nicht vordergründig jetzt irgendeine Botschaft rüberbringen, also jetzt im Gesamtkonzept oder so. Nö, Freude am Leben und an der Musik und an den Tönen. So sehe ich das.
Ja. Das geht mir auch so. Also ich habe ja zwischendurch im Gospelchor gespielt und sogar im Frauengottesdienst gespielt, im Frauengefängnis, wo ich ja mit Kirche noch gar nichts am Hut habe. Dachte mir so ein bisschen, naja, vielleicht komme ich ja dem Glauben ein bisschen näher.
Ach so.
Was sich aber als großer Irrtum herausgestellt hat. Also das mache ich mir nicht mehr. Also mittlerweile versuche ich das eigentlich zu meiden. Also ich möchte eigentlich die Musik nicht mehr irgendeiner Ideologie unterordnen, wenn es irgend geht. Am Ende sind diese Programme ja trotzdem politisch. Wenn man internationale Sachen macht, dass man eben merkt, ja, es gibt nicht nur uns Europäer. Es gibt auch noch andere Welten, wenn man so will, wenn man es ganz groß fasst. Aber so dieses Raufhauen, wir singen jetzt ein Friedenslied oder so, weißt du?
Ja,
oder wir singen
Quatsch.
Jetzt, das habe ich, bin ich nicht mehr so. Dafür ist mir die Musik zu schade, finde ich. Deshalb bin ich ja, wenn das politische Lied in dem Sinne betrifft, kennen wir ja nur aus unserer Vergangenheit, mehr oder weniger aktiv und passiv. Bin ich ein bisschen das habe ich ein ungutes Gefühl mittlerweile dabei.
Ja. Aber es ist auch überhaupt nicht unsere Intention. Also da brauchen wir in der Gruppe auch gar nicht drüber das thematisieren, weil irgendwie ungefragt und ungesagt alle sich diesem Ziel unterordnen würden, freiwillig. Ach Leute, nee, wir sehen, wie schön das Leben ist und was für komische Besonderheiten das Leben manchmal hat. Aber um Gottes Willen jetzt hier keine politischen Statements. Ne? Das ist, das glaube ich... Wäre komisch.
Ja, genau. Ja, naja, bei dir ist ja, du bist ja, ich sag mal so, es gibt ja Leute, die gehen, sagen wir mal eher nicht so freiwillig auf die Bühne, dazu zähle auch ich mich. Und andere Leute, die sind eigentlich ganz froh, auf der Bühne zu sein und zu denen würde ich eher dich zählen, oder? Du bist schon gern auf der Bühne.
Also diese Gefühl, so ein tolles Programm abzuliefern und für die Leute zu singen oder was zu machen, das genieße ich sehr. Und das hat für mich auch wirklich nochmal einen anderen Kick, auf der Bühne zu stehen und was zu transportieren, als wenn wir in der Probe eine tolle Probenatmosphäre haben. Also Proben an sich ist auch spannend und total irre, wenn sich alles zusammenfügt und wenn plötzlich Logik auftaucht im Kopf. Ach, so singt der Tenor zum Sopran. Na, das klingt ja spannend. Ne, also das macht schon Spaß, aber so dieser Auftritt, also ganz ohne Auftritt, ganz ohne Präsentation, wäre das für mich irgendwie auch dann Selbstzweck. Und also ich schöpfe viel Kraft aus diesen Auftritten und finde das immer toll.
Naja, bei Laien ist es ja, also oder vielleicht andersrum, bei Profis, ganz, ganz pauschal gesagt, das heißt es ja, wenig Proben, viele Auftritte, logisch, weil mit Proben verdienst du kein Geld, mit Auftritten verdienst du Geld. In der Laiengruppe ist es ja fast umgekehrt. Da geht es wirklich um die Proben. Erstmal, die müssen Spaß machen.
Ja.
Die müssen den Leuten am Ende, seid ihr mein Publikum, wenn ich da ein Chorleiter bin. Das ist so nach dem Motto.
Ja, ja. Ja.
Und das muss wirklich, irgendwie muss es gelingen, dass das Spaß macht. Aber trotzdem würde es niemals ohne Auftritte gehen. Das ist ja wie eine Papierblume, das ist klar. Also man muss ja irgendwann auch mal zeigen, dass es auch sinnvoll
was
ist,
haben
was
wir
machen.
Jetzt, damit du nicht nur für dein Kämmerlein übst.
Genau, ne? Aber trotzdem ist es so ein bisschen umgekehrt. Und auch der Fokus ist ein ganz anderer, finde ich. Also in der Probe, ich sage zwar oftmals, singt man jetzt so, als wäre Bühne, einfach um es zu trainieren.
Ja.
Aber zu 90% arbeiten wir an Details.
Ja,
feilen hier ein bisschen und da ein bisschen und versuchen, entweder es auf den Punkt zu bringen oder zumindest, dass jeder weiß, wo der Punkt wäre.
Ja.
Auch wenn wir nicht erreichen. Auf der Bühne, das ist das Gemeine, finde ich. Das ist wie so eine extrem weite Schere. Muss man ja alles das vergessen. Du kannst nicht auf der Bühne sagen, oh Entschuldigung, wir wollten es eigentlich anders, wir machen es nochmal. Funktioniert nicht.
Der Wechsel zwischen A und B klappert.
Ja, und das sollen die oder will das Publikum ja auch nicht wissen, ob da jetzt was klappert oder nicht. Ja. Sondern die wollen, was wir vorhin hatten bei Olaf Reitzig, die Tiefe erleben.
Ja.
Oder zumindest erleben, so hat die Motto, na, die haben sich schon was dabei gedacht. Also, und das finde ich sehr, sehr schwer. Wenn man natürlich viel auf der Bühne ist, wie eben, ich sage das mal so ganz allgemein, ein Profi, der lernt es nach einer Weile. Der weiß, wie er mit irgendwelchen merkwürdigen Situationen umgeht oder wenn mal irgendwas nicht funktioniert, wie es soll, ohne dass das Publikum das merkt, möglichst. Hm. Aber wenn man eben selten auf der Bühne ist, ist das schwierig.
Hm.
Erst recht, wenn man Woche für Woche so ins Detail geht und nochmal probiert und nochmal probiert. Und auf einmal gibt es keinen zweiten Versuch. Es muss sofort klappen.
Ja.
Aber ohne dem, da gebe ich dir recht, ist es meiner Meinung nach auch, gibt es sicherlich, aber das ist, glaube ich, nicht so gut. Also, hin und wieder braucht man diese Bestätigung.
Also ich freue mich immer auf Auftritte, ich finde das immer toll. Und wenn es nicht so einen Zeitfaktor in Anspruch nehmen würde, wie kriege ich jetzt 11 Leute außer der Reihe unter einen Hut, könnte es aus meinem Empfinden auch 1-2 Auftritte mehr im Jahr geben, damit man das mehr übt. Würde das echt begrüßen, wenn wir da offensiver und lockerer und ja, uns an der Stelle auch noch ein bisschen mehr entwickeln würden. Ne?
Meinst du jetzt, was die Anzahl betrifft oder die Ausstrahlung?
Nee, an der Ausstrahlung so.
Aber nochmal, weil du sagst, mehr Auftritte, mehr, du meinst ja auch ruhig
so
mehr.
Eins, ja. Also ich meine,
und das war doch früher mehr, oder?
Ja,
das
war deutlich. Stark, ja. Also es gab auch Zeiten.
Nicht nur Morgenstern, also in allen Gruppen, die ich habe, ist es wirklich weniger geworden. Und am Ende liegt es natürlich immer an den Leuten. Wir haben nun mal keinen Manager oder sowas.
Ja.
Und du brauchst immer irgendjemanden, der, wo lang gehen wir jetzt?
Wir gehen jetzt nach rechts. Wir machen jetzt.
Man braucht immer irgendjemanden oder mehrere möglichst, die eben so ein Zeug organisieren.
Ja.
Aber du meinst jetzt eher die Wirkung auf der Bühne dann?
Also ich meinte beides. Auf der einen Seite mehr Übung durch 2-3 Auftritte mehr im Jahr. Mit dem Ziel, dass man dann auf der Bühne auch wieder mehr Sicherheit kriegt und wieder lockerer als Gesamtgruppe agieren kann. Ne? Ja. Also unser letzter Auftritt war, glaube ich, hier in Pankow. Ne?
In Zimmer 16.
Zimmer 16. Ne? Also gut, das war ja wie so ein Heimspiel, weil wir uns gegenseitig vorgesungen haben. Ne? Und da fand ich,
hat so
einen Riesenspaß gemacht. Da waren wir ja aus meiner Sicht auch recht locker.
Ja, und auf jeden Fall.
Ne, da hatte das eine Ausstrahlung. Und sowas würde ich mir natürlich noch viel mehr wünschen. Ne? Und wenn es ganz nach mir ginge, würde ich eben auch szenische Dinge viel mehr einbauen wollen. Aber ich weiß natürlich, dass das im Morgenstern nicht wird und funktioniert. Da sind viele ganz, ganz anders als ich und können da auch nicht über ihren Schatten springen. Oder würde sie viel zu sehr stressen und dann wird es ja auch Quatsch. Ne? Aber Musik für mich ist wirklich, wenn die dann auch noch theatralisch vorgebracht wird, ist das nochmal so eine ganz andere Ebene und Qualität, die sich plötzlich aufmacht. Ne? Also gerade diese Bellmann-Sachen, die du uns geschickt hast von dieser Truppe.
Das Theaterprojekt.
Genau, das Theaterprojekt Bellmann. Also du siehst sie im Studio singen und siehst das Leuchten in den Augen und die Präsenz. Und dann kommt dieser szenische Einschub und du bist noch mal völlig abgetaucht in dem ganzen Inhalt. Das hat noch mal eine völlig neue Dimension und sowas fasziniert mich sehr. Selbst die Matthäus-Passion habe ich in der Philharmonie unter Simon Rattle szenisch gearbeitet erlebt. Ein Werk, was ich liebe und was ich auch sehr gut kenne und was noch mal eine völlig neue Dimension gekriegt hat. Ja? Wenn der Chor plötzlich in bestimmten Abfolgen bestimmte Bewegungen macht, aber du merkst auch, jeder macht seine Bewegung, die ihm liegt. Ja? Und das kriegt plötzlich so einen Gesamtausdruck. Das finde ich großartig. Und da hat man noch mal eine neue Möglichkeit, die Sachen auf eine andere inhaltliche Ebene und auf eine andere Wirkung zu heben. Ne? Das ist wie wenn wir bei Morgenstern einfach, wie heißt das letzte Lied hier, wo wir denn mit dem Kopf uns...
die Fledermaus.
Die Fledermaus, ne? Ein ganz kleines Mittel, ne? Ja. Nur, dass wir zu einem bestimmten Punkt den Kopf bewegen. Ja. Das ist so wirkungsvoll. Mhm. Ne? Ich meine, wir müssen ja nur keinen Kopfstand auf der Bühne machen, ne? Aber so ganz kleine Dinge einbauen und am Ende sind sie vielleicht sogar hilfreich.
Also die Schwierigkeit da ist natürlich, dass wir ursprünglich in diese Gruppen gehen, um Musik zu machen und nicht abfragen, ob sie auch gerne Theater spielen.
Ich bin mal böse.
Das war ja auch schon bei Jamila so, da war ein ähnliches Ding, diese Carmagnol, dieses französische Lied. Ich nenne jetzt bewusst keinen Namen, jedenfalls hat die Renate Valtin, den Namen kann ich nennen, versucht mit uns szenisch zu arbeiten. Und bevor sie angefangen hat, hat sie sich erstmal angeguckt, was wir da machen. Ja. Und hat gemerkt, diejenige, die das Solo singt, naja, kann kaum einen Schritt vor den anderen setzen, ohne zu stolpern. Ja. Und dann hat sie gesagt, du stolperst erstmal auf die Bühne. Das hat sie perfekt hingekriegt. Warst du überhaupt nicht dabei?
Nee, da war ich noch nicht dabei.
Also sie sollte stolpern, hinfallen und sie sollte unter dem Arm lauter Plakate haben, wie so bei so einer Movitat wurde. So. Und die fallen ja alle runter.
Ja.
So. Und die ganze Gruppe hat jetzt zu tun, während des Liedes, diese Plakate zu sortieren, wann was dran ist.
Ja.
Das heißt also, sie hat jetzt nicht von jemandem verlangt, auch bei mir zum Beispiel, würde, wenn man von jemandem verlangt würde, auf der Bühne Tango zu tanzen, das würde voll nach hinten losgehen.
Das würde scheitern.
Das würde komplett scheitern. Also das heißt, sie hat erstmal geguckt, wer kann eigentlich was. Auch ich war damals, hast du auch schon gesehen, der Luft komisch, den lasse ich nicht laufen. Den stelle ich hin, wie eine Statue, soll seine Flöte spielen, Feierabend. Anderes. Und bei den Leuten, wo sie gesehen hat, die haben irgendwie eine Art, sich auf der Bühne zu präsentieren, die haben dann agiert. Und anders kannst du da nicht rangehen. Du kannst nicht, wir hatten mal beim Schlagerchor eine Choreografin, die versucht, uns was beizubringen. Und das scheitert, weil die einfach von einem anderen Niveau ausgehen und die sagen sich, man kann sowas, weißt du, man kann sich bewegen auf der Bühne. Und dann funktioniert es nicht. Ich finde, es ist bei der Bühnenpräsenz genauso wie mit der Kleidung. Also man muss irgendwas finden, egal was ist, die müssen sich wohlfühlen.
Das ist das Hauptkriterium.
Das ist Hauptkriterium. Wenn sie sich nicht wohlfühlen, kannst du das völlig vergessen.
Ja.
Musikalisch, ich meine, ich bin nun mal Chorleiter und kein Choreograf und auch kein Schauspieler. Das heißt, da kann ich Leute auch, mache ich ja am Ende auch so, also ich versuche ja Leuten Stimmen zu schreiben, die sie auch wirklich bewältigen können und nicht, dass sie da völlig, dass ihnen die Augen rausfallen. Aber jedenfalls wissen sie ja, dafür sind sie hier. Also üben sie auch mal ein bisschen mehr. Aber die sind nicht hier, um einen Tanzschritt einzustudieren. Und da ist natürlich diese Fledermaus wirklich ein schönes Beispiel. Da ist nichts weiter als ein Kopfdrehen. Und wenn das die halbe Gruppe macht und dann die andere Hälfte wieder zurück, dann hat das eine extreme Wirkung, ohne dass irgendjemand damit ein Problem hat. Aber sowas musst du halt auch erstmal finden. Das ist das berühmte Einfache, was so schwer zu machen ist.
Die Musik erfährt dadurch nochmal eine totale Aufwertung.
Wobei man auch finde, dass Leute, die, es gibt eben auch wirklich sehr introvertierte Menschen, das hat aber auch eine Ausstrahlung. Also wenn da jemand selbst mit geschlossenen Augen da seine Gitarre spielt und so richtig versinkt, kann das genauso gut sein, als wenn der da mit der Gitarre den auf dem Rücken...
Ja, am Ende ist es die Spannung, mit der das getragen wird. Ne?
Und es ist natürlich so, ob wir das wollen oder nicht, das Auge ist mehr dabei als das Ohr bei einem Konzert. Also gibt es verschiedene Angaben, manche sagen 70-30, also 70% ist das Auge dabei. Das heißt, wenn du gut aussiehst, aber blöd spielst, sagen sie auch, na, das war schon ganz gut. Ist aber umgekehrt, funktioniert eben leider nicht. Also man kann sich auch nicht darauf zurückziehen und sagen, ich bin Musiker, egal wie ich aussehe. Das geht eben nicht, weil die Leute nur mal gucken, es sei denn, du bist im Dunkeltheater, da kannst du dir das erlauben. Und du musst, ob du willst oder nicht, sobald du dich auf eine Bühne begibst, irgendwie zusehen, dass du eine authentische und vernünftige Ausstrahlung hast.
Ja, das stimmt. Ich muss gerade überlegen, wo wir hin.
Wo wir jetzt weitergehen?
Ich wollte eigentlich zu diesem Speicher Hobrechtsfelder. Aber jetzt weiß ich gerade gar nicht, wo der ist. Der müsste ja eigentlich ganz hoch sein. Ach, guck mal, da ist er. Da hinten. Ich weiß gar nicht, ob er da durchkommt. Wenn nicht, kannst du nur gucken.
Naja, hier steht Sackgasse, aber das geht ja mehr für Autos, denke ich.
Ja, denke ich auch. Vielleicht können wir unter dem Zaun durchkrauchen.
Ja, gut, okay. Aber denk dran, unser Kabel.
Ja, das ist nämlich Herr Hobrecht war mit Virchow derjenige, der für die Kanalisation in Berlin gesorgt hat. Ne? gegen den Widerstand der Fuhrwerkunternehmer, die also nach wie vor ihre Wirtschaft bedroht sahen durch die Kanalisation, weil die ja immer die vollen Töpfe aus dem Hinterhof geholt haben.
Ach so. Ah ja. Es ist immer wieder das Gleiche. Also man wehrt sich gegen einen
damals
Fortschritt.
Damals gab es die Autolobby.
Ja, wo man dann sich hinterher sagt, naja, ist doch völlig klar, dass es so sein muss. Aber
ja,
genau. Na klar, es hängen ja auch Existenzen dran. Ach, das ist es. Haben sie auch genau. Ein neues Dach gemacht. Ne?
Das ist
Ruine.
Da, ja, unten ist so ein Pferdestall, glaube ich, drin. War mal als Kulturprojekt auch Kultur. Also in den 90er Jahren gab es hier auch ein paar Konzerte, was ganz spannend war, so als Veranstaltungsort. Aber als die Förderungen ausliefen, war es nicht mehr finanziell zu tragen. Ne? Das war das Problem. Genau, und hier haben sie, wie gesagt, hier haben sie Buch und die nördlichen Krankenhäuser mit Gemüse versorgt von den Riesenfeldern.
Mhm. Wo gehen wir jetzt? Hier?
Den jetzt gehen wir gerade.
Ja. Konzerten organisieren. Also auf der einen Seite musst du auch ein Faible dafür haben.
Mhm.
Es ist ja auch mühsam. Weißt du, erstmal fragst du 90 Leute an und davon antworten vielleicht 10. Mhm. Und dann fragst du diese 10 in einer Gruppe an und dann können eben wieder alle nicht. Und dann bleibt am Ende extrem wenig übrig. Da war ja der Micha Gebert damals, der mittlerweile schon verstorben ist, immer sehr, sehr zäh, war, oder? Also der hat ja wirklich.
Also Micha hat organisiert mehr als uns lieb war. Also gab Zeiten, da war es richtig stressvoll. Wir hatten irgendwie 2 Auftritte im Monat und wenn du dann noch Familie und Beruf und Schichtdienst und alles hattest, da hattest du zu tun, dem hinterher zu hechten. Ne? Also das war mir fast zu viel.
Ach so, echt?
Ne?
Da war
das also, zu viel. Da hat man wirklich viel. Mhm. Aber so, wenn man als Richtschnur so jeden zweiten Monat ein Konzert, dann wäre das eigentlich toll. Mhm. Aber es ist zurzeit auch ausgesprochen schwierig, Veranstalter zu finden. Ne? Meine vor der schlafenden Oma im Altersheim wollen wir ja auch nicht unbedingt singen. Also wir wollen schon auch ein Publikum, was irgendeine Resonanz bietet. Freiluft sind wir nicht ganz geeignet.
Das ist nicht gut, weil ohne Anlage ist schon. Also die Gruppe funktioniert mit Anlage meiner Meinung nach gar nicht.
Nee,
sollte man nicht machen.
Wollen wir nicht. Genau. Also fällt das auch weg.
Höchstens ein ganz kleiner Hof. Sowas würde vielleicht gehen.
Ja, genau.
Das, was man unter Freiluft versteht, geht eigentlich nicht.
Die anderen Varianten, also wir haben ja nun immer gerne in Kirchen gesungen und das ist irgendwie so schwer, da eine Kirchengemeinde zu finden, die da Interesse hat und das eingeht, das Wagnis, ist echt, echt schwierig, finde ich das. Und dann haben wir es ja auch schon ein paar Mal erlebt, wir hatten einen Auftritt und dann saßen da nur die 3 selbst mitgebrachten Hanseln, also weil der Veranstalter keine Werbung und nichts gemacht hatte. Also so eine Auftritte machen dann natürlich auch nicht unbedingt die große Freude.
Also ich glaube, das kann, dass man als Gruppe, wer auch immer das ist, sich da wirklich auf nichts verlassen darf.
Ja.
Klar, wenn die Werbung machen oder man die Erfahrung hat, dass die Werbung machen, ist es gut. Aber ansonsten muss man, glaube ich, immer davon ausgehen. Also es geht auch da los, nehmen wir mal an, ist das ein Klavier, ist ja nur bei uns nicht. Mhm. Da darf man niemals sagen, na, die haben ja ein Klavier, ist ja schick. Nee, du musst es vorher spielen, ob das überhaupt wirklich ein Instrument ist. Oder wenn
nicht,
die von Technik
der Dämpfer klemmt.
Ja eben, das hat überhaupt keinen Sinn. Und ähnlich ist es mit Werbung, glaube ich. Also man muss heutzutage, mit Via Mörder ausführlich drüber gesprochen, du musst alles selbst in die Hand nehmen. Also andere ist blauäugig und am Ende vielleicht sogar fahrlässig, weil dann eben wirklich vor 3 Leuten da sitzt.
Ja, ja. Naja, und da gibt es eben zurzeit in Morgenstern keinen, der da das mit Eifer und Enthusiasmus machen würde, weil man hier und da eben auch schon frustriert wurde. Ich habe die Zeit jetzt überhaupt nicht dazu. Ne? Und
das ist wirklich eine richtige Zeitfrage. Und das ist wirklich so, auch in den anderen Gruppen, wenn du großes Glück hast, hast du in der Gruppe jemanden, der ein Händchen dafür hat und auch Lust dazu hat.
Und die Connections auch hat. Ne?
Das ergibt sich, glaube ich, daraus.
Ja, genau.
Also wenn du erstmal so wie Vio eben. Also Vio hat also endlos. Also wenn die will, dann
kann die nicht für die anderen Gruppen gleich mal eigentlich mitorganisieren? So, also muss noch mal mit ihr reden.
Stimmt,
ja. Meine potenziert sich doch dann die Möglichkeit.
Ja, aber genau das war ja für Vio auch immer genau der Frust, den du gerade beschrieben hast.
Ja, ja.
Dass denn, wenn sie alles fertig organisiert hat, denn die Hälfte der Gruppe sagt, um die es geht, die können da nicht. Das ist ja nicht, weil sie keine Lust haben, sondern weil sie eben wirklich auch im Beruf stehen. Oder eben
oder familiär gerade irgendwas ansteht.
Ja. Das ist ja auch nicht böse gemeint, aber es ist trotzdem für den, der es organisiert, hochgradig frustrierend. Da musst du wirklich eine große Frustrationsschwelle haben, um das zu überstehen. Ich glaube nämlich gar nicht. Also du sagst, es gibt wenig Möglichkeiten. Ich bin ja auch kein Veranstalter, also ich habe da auch kein Händchen für. Aber ich bin der Meinung, in Berlin, abgesehen nur von dieser Corona-Zeit, da gibt es doch bestimmt Möglichkeiten. Wir kennen die bloß nicht, habe ich so das Gefühl.
Ja, das mag schon stimmen. Also meine Erfahrung ist, wenn wir so Radtouren gemacht haben und in irgendeiner Waldkirche angekommen waren, wo auch definitiv regelmäßig Kultur passierte, da habe ich dann Mails hingeschickt, Adressen und verlinkt. Und da kam nicht mal eine Reaktion. Ja, so. Dasselbe ist mir in Neuruppin, ne, dort wo wir, naja, wir können da gerne den Raum kriegen, aber so. Also viele Veranstalter wollen eben auch dieses Risiko nicht eingehen. Ne?
Was für ein Risiko, das zu organisieren, oder?
Das zu organisieren und dann vielleicht finanziell noch in die Pflicht zu kommen. Ja. Ich hatte ja in Birkenwerder im Rathaussaal mal einen Auftritt besorgt. Und da ist es von diesem Kulturbund wirklich einen Tag vorher abgesagt worden, weil denen klar geworden ist, so viele Leute kommen womöglich nicht. Klar gab es Eintritt, die hätten also, wir hatten ja eine ganz geringe Gage, irgendwie 150 Euro oder so, das war jetzt nicht das Problem, aber die hätten eben die Tantieme zahlen müssen, hier die GEMA-Gebühren zahlen müssen. Und egal wie viele Leute da drin gewesen wären, wären das für unseren Auftritt irgendwie 100 Euro GEMA-Gebühren. Mhm. Und das hat dieser Kulturbund. Mhm. Ist dem wahrscheinlich dann bewusst geworden, haben sie gecancelt, anderthalb Tage vorher. Ja, so.
Naja, das ist schon wirklich schwer. Und das, obendrauf kommt ja auch noch, dass auch wieder gerade bei Laien es eine ganz, ganz große Rolle spielt, dass diese Auftritte Spaß machen. Mhm. Es gibt oft genug natürlich Fehlschläge, wo die sagen, das Ding hättest du dir klemmen können, aus welchen Gründen auch immer. Und das ist wirklich ein Riesenproblem, weil man da irgendwann ganz schnell auch die Lust verliert. Bis wenn da der Erfolg
aber
fehlt.
Hast du einen Auftritt in Erinnerung, der in keiner Weise Spaß gemacht hat?
Also wir hatten irgendwann, wo da mal nur fünf Leute gesessen haben. Wo war denn das, wo Ralf Burkhardt noch gekommen ist?
Ach so, das war ein Postel in Wolgast.
Ja. Das fand ich schon ziemlich frustrierend, muss ich sagen. Ja. Also das war schon weniger im Publikum als auf der Bühne. Also ist schon, da musste schon ganz schön hart gesotten sein. Es war gut gelaufen, da gebe ich dir recht. Also so ein Reinfall, dass wir gesagt haben, das war jetzt, also ich habe es erlebt bei anderen Gruppen, aber auch nicht, weil die schlecht waren, sondern weil es eben der falsche Rahmen war, was man nicht rechnen konnte, wo das Publikum einfach sich fragte, was machen die hier eigentlich? Das ist natürlich schrecklich. Da kannst du ja nicht einfach gehen.
Ja.
Aber das, da gebe ich dir recht, das fällt mir jetzt beim Morgenstern nicht ein.
Also ich glaube, man darf den Frust über das fehlende Publikum jetzt nicht mit dem Frust über den Auftritt an sich vermengen. Ich denke, was wir da dann gesungen haben, das hat mir trotzdem Spaß gemacht.
Also da war ich die wenigen Leute ja auch ein hervorragendes Publikum waren.
Ja.
Also Ralf Burkhardt reicht da als Publikum genau.
Genau, der strahlt einen an und freut sich und dann ist doch die Welt schon in Ordnung. Ja. Nee, also das habe ich dann gleich nicht geärgert, dass da nur drei Hansels sitzen. Aber am Ende ist es für uns eine gute Auftrittsprobe gewesen. Und die hat mir Spaß gemacht. Also das fand ich dann gar nicht so schlimm. Wir haben bei Auftritten nie durchgängig volle Erfolgsrate. Und da gibt es auch mal ein Lied, was eben ganz schön verwackelt oder wo wir einen halben Ton tiefer auf dem Grundton ankommen, als wir eigentlich sollten. Mhm. Ja.
Nee, das meine ich auch nicht, da gebe ich dir recht. Das sage ich auch immer wieder, Leute, es geht nicht darum, ob wir jetzt die Töne halten oder nicht. Es wird immer Schwund gehen, das ist leider so, das können wir nicht ändern. Es muss aber am Ende irgendwie im Rahmen bleiben.
Ja.
Und das bleibt meiner Meinung nach fast immer. Es gibt sicherlich auch mal wirklich Ausreißer, wo man denkt, ob das jetzt noch akzeptabel ist, sei dahingestellt, aber das ist selten, finde ich. Das ist wirklich selten.
Aber dann ist es meinetwegen ein Lied vom
Set. Genau. Ne? Ja.
Und beim nächsten holen wir wieder dann raus wieder und Volker gut. macht eine tolle Ansage mit Charme und er hat wieder alle Herzen.
Genau, hast du recht.
Da habe ich eine relativ große Fehlerfreundlichkeit.
Ja, was ja auch sicherlich daran liegt, dass wir eben nicht eine kleine, also nicht zwei oder drei Leute sind, sondern eben, wie viel sind wir, 10, 9 oder so?
Na, mittlerweile 11.
Oder 11 sogar. Das macht sich natürlich auch leichter. Wenn da mal einer sich irrt, dann sind trotzdem die anderen ja noch dabei, die da weiter klarkommen.
Ja, klar, es hat uns auch schon passiert, ne? Das, was ich. irgendeine Stimme hat nicht rechtzeitig eingesetzt, ja, dann haben alle den Faden verloren. Ja. Das kann natürlich passieren.
Ja, ja, da kommt für mich die Parallele zum Schauspiel. Oder ja, am Ende, wenn man auf die Bühne geht und was auch immer für ein Lied präsentiert, das hat große Ähnlichkeit mit Schauspiel. Du musst am Ball bleiben, egal was ist möglichst. Wenn da irgendjemand eine Liebesszene spielt und vergisst einen Text, da kann er auch nicht ablesen, ich liebe dich. Das funktioniert eben nicht. Da musst du irgendwie
andere Worte finden.
Genauso ist es. Ist vielleicht lege ich mich vielleicht aufs Fenster, vielleicht beim Schauspiel etwas leichter, keine Ahnung. Irgendwie musst du trotzdem in die Rolle wieder reinkommen. Aber am Ende ist es bei der Musik auch so. Du musst den Leuten zeigen, dass du das wirklich willst und dass es dir Spaß macht. Und es ist ja ein bisschen abstrakter als im Schauspiel. Schauspiel ist natürlich auch abstrakt, aber erstmal hast du im klassischen Schauspiel einen bestimmten Text und den müssen die verstehen, dann wissen sie auch, worum es geht. Ja. Ist bei Instrumentalmusik ja nicht ganz so. Selbst bei Liedern ist es auch nicht unbedingt so. Also das heißt, man hat dann noch stärker als im Schauspiel eine eigene Interpretation oder etwas, was man dem Publikum nahebringt. Was die aber verstehen, ist was völlig anderes. Das ist aber völlig normal. Das ist jetzt erstmal überhaupt nicht schlimm. Nur die müssen irgendwas verstehen, weißt du? Also nicht denken, was treiben denn die da? Also wir müssen irgendwie merken, ich habe eine Vorstellung von dem, was ich da mache. Und der Meinung sind, die haben die Botschaft verstanden. Vielleicht kann man es so nennen. Ob das jetzt wirklich die Botschaft
ist oder nicht. Ob das unsere war. Genau. Aber das ist ja ein generelles Problem in der Kommunikation, dass Sender, Empfänger
das muss man einfach wissen. Genau. Bloß es muss irgendwas gesendet werden. Und nicht, darf nicht gesendet werden, ich muss hier irgendwie durch diesen Part durch. Ja. Bist du so? Oder ach, ich muss noch mal anfangen, weil ich mich verspielt habe. Das ist dann, dann geht's nicht.
Es ist eben, wir sind Laien. Da fehlt dann manchmal eben doch sehr die Routine an der Stelle.
Weil wir zu wenig, also relativ wenig auf der Bühne sind.
Ja, weil wir es eben auch nicht üben an der Stelle. Ne? Und dann irgendwann
schon, aber
ist eben. Diese Auftrittssituation.
Ja, also ich mache es ja schon in den Proben so, dass ich sage, singt jetzt, als wäre es ein Auftritt. Mehr kann man in der Probe nicht machen, da gebe ich dir recht. Aber zumindest das versuche ich ja. Und sag dann, hör zu, und wenn was ist, singt durch. Über die Feinheiten reden wir später.
Ja.
Aber erstmal durchkommen und nicht zeigen, dass irgendwas falsch ist, nach links. Ja?
Ja.
Aber trotzdem ist das ja auch nur theoretisch, da gebe ich dir schon recht. Wie es in der Praxis läuft, das siehst du eben erst, wenn die Praxis läuft. Und da kommen ja dann eben Dinge vor, mit denen man eben überhaupt nicht rechnet bei irgendeinem Konzert.
Ja.
Weil dann doch auch die
Aufregung noch mit reinspielt. Ne?
Genau, das ist eine andere Aufregung als in der Probe.
Aufregung oder irgendeine Gitarre ist doch verstimmt, die Trommel ist nicht richtig gespannt.
Nee, das war da, eine Trommel ist geschlagen und da hat irgendeine Scheibe geklirrt.
Ach so.
Und ich war völlig hilflos. Ich meine, ich bin wirklich oft auf der Bühne, aber da war ich völlig überfordert. Und da ist Gabi. Hat das mitgekriegt? Kannst du dich daran erinnern?
Nee.
Da war hinten so ein Schrank mit so einer Scheibe und die hat geklirrt. Und die ist dann hin, die ist ja wirklich sowieso praktisch ohne Ende. Und hat da eben ein Papiertaschentuch zwischen gestoppt und dann war gut. Ja. Aber so eine Situation musst du dann auch, die kannst du nicht proben. Du kannst ja nicht proben, stell dir mal vor, da war keine Tür, das geht ja eben nicht. Ja.
Aber ich glaube, da ist eben die Aufregung und die Angst vor Bewertung auch.
Ja, auf jeden Fall.
Und die stellt einem dann das Bein. Ne?
Das stimmt. Na, auch glaube ich, dass eben durch diese Proben man ja ein gewisses Klangideal hat im Kopf. Und das passt eben mit der Realität nicht so richtig überein, leider.
Ja, und dann ist ein neuer Raum, da klingt es ganz anders. Ja. Und der eine ist ganz hallig und der nächste ist ganz trocken. Und schon bist du wieder irritiert. Ja. Ne?
Und bei Leuten, die regelmäßig auf der Bühne sind, kippt es irgendwann in die Richtung um, dass die Auftritte nicht durch diese anderen Bedingungen irgendwie schlechter werden, sondern besser. Also die hören dann, ach, hier ist die Akustik, mit der arbeite ich jetzt.
Ja, ja.
Hier ist das und das Publikum, mit dem arbeite ich jetzt.
Ja, ja.
Und bei Leuten, die eben nicht so auf der Bühne sind, sondern ja eben immer in seiner Glocke, wo immer die gleichen Bedingungen sind, die sind dann natürlich auch schneller überfordert, dass da auf einmal so ein Nachhall ist oder irgendwie sowas. Na,
weil man einfach auch viel zu sehr mit sich beschäftigt
ist.
Und in dem Moment auch negative Selbstüberzeugungen automatisch unbewusst hochflattern und dann bist du noch mehr irritiert und gar nicht klar bei der Sache. Ne? Das ist die Herausforderung. Aber sowas kannst du eben nur üben durchmachen. In dem Moment, wenn man es vermeidet, dann wirst du es nie packen. Ne? Ja. Also brauchst du eben auch die guten Erfahrungen. Und wenn du eben feststellst von so einem Auftritt, also von den 15 Liedern, die wir gesungen haben, ja gut, 2, 3 waren grenzwertig, aber Ne? Das ist doch super gelaufen. Ja. Und selbst das, obwohl wir es viel langsamer gesungen haben als normal, boah, das hatte doch eine gute Spannung. Und der hat da hinten, seine Augen haben geleuchtet und der Applaus war am Ende. Ne? Ja. So, das ist.
Da kommt aber auch wieder dieses, was ich vorhin sagte, mit dem, man hat eine bestimmte Interpretation oder eine Botschaft, die für Röse bin, kommt was ganz anderes an. So ist es ja auch, wenn du auf der Bühne stehst und fühlst dich völlig unwohl. Und trotzdem ist es ein tolles Programm. Dann ist es für dich kein schönes Programm gewesen. Da kannst du machen, was du willst, kannst du schön reden, wie du willst. Dann, das geht nicht. Oder auch das Publikum ist ja nicht immer so offen.
Ja.
Ich habe es oft einmal erlebt. Ich habe es schon mal im Podcast erzählt. Ich erzähle es auch nochmal. Der Schlagerchor lebt natürlich von der Ironie. Und wenn das Publikum da mehr oder weniger langweilig rumsitzt, dann ist das ziemlich am Thema vorbei. Und das war so eine Veranstaltung, da saß eine Frau vorne mit einem versteinerten Gesicht. Ich habe richtig Angst gehabt, der irgendwann auf dem Weg laufen zu müssen, weil ich dachte, die ohrfeigt mich, weil sie so blöd fand. Und dann kam die auf mich zu und sagte, das war ja so toll. Sie konnte es bloß nicht zeigen.
Ja.
Das heißt, man muss da, das ist wahnsinnig schwer, aber das kann man sich nicht schönreden. Ja. Hätte sie mir das nicht gesagt, würde ich bis heute der Meinung sein, dass sie uns verachtet.
Ja.
Also, und das ist extrem schwer, finde ich. Also dieses, und es wäre eben schön, wenn unabhängig davon, ob es wirklich gut war oder nicht, manchmal ist es ja auch umgekehrt, man fühlt sich total toll, dabei war das völlig daneben. Wäre es schon schön, wenn man selber mit einem guten Gefühl wieder von der Bühne geht.
Ja.
Also einfach möglichst alle gut mit einem guten Gefühl.
Ja.
Im Publikum genauso wie die Gruppe.
Naja, und da sind wir wahrscheinlich sehr unterschiedlich. Ne? Also ich kann da schon abstrahieren und sagen, okay, die und die Stelle, da hat halt hier klappert an der Flöte und hier haben wir den Einsatz verpasst. Aber wenn eben 70% für mich okay sind, kann ich guten Gewissens auf die 70% gucken und mich gut dabei fühlen.
Ja.
Ne?
Ja,
wenn vielleicht der andere sich wahnsinnig drüber ärgert, dass da eben der Einsatz nicht richtig war oder die Melodie nicht durchgelaufen ist und das blockiert ihn dann für den Rest.
Das, also der Witz ist ja, das habe ich auch schon oft gesagt, dass die Fehler, die wir merken, merkt ja das Publikum nicht. Oder sagen wir mal, 90% von den Fehlern kriegen die echt nicht mit, es sei denn, wir zeigen es, indem wir böse gucken oder irgendwie sowas.
Ja.
Trotzdem sind die ja da. Also ich habe so mittlerweile so diese, natürlich, wenn ich auf der Bühne bin, höre ich schon hin, klappt alles gut, oh, da haut was nicht hin, alles drum und dran. Aber vor allem gehen meine Antennen dahin, so ganz allgemein, haut die Stimmung hin.
Ja. Genau.
Ist das Publikum dabei? Und da bin ich auch sehr skeptisch und meistens überskeptisch und denke, oh, die langweilen sich. Aber es geht mir nicht darum, ob jetzt jemand einen falschen Ton singt oder das Tempo nicht stimmt. Das ist mir eigentlich, ich will nicht sagen egal, aber das, vor allem vergesse ich das auch ganz schnell wieder auf der Bühne. Viele sagen,
das ist dann ganz weg.
Ja, weil das will ich auch nicht. Das ist ja auch nicht wichtig. Es geht darum, dass der Charakter rüberkommt und dass das Publikum Spaß hat an dem, was wir tun.
Ja.
Und da bin ich tendenziell eher skeptisch oder eher vorsichtig und habe dann erst nach einer langen Zeit das Gefühl, ach, das scheint ihnen ja doch zu gefallen. Ne? Aber nur darum geht es mir und nicht um diese Details, ob da jetzt die Einsätze stimmen. Mhm. Natürlich registriere ich das und denke mir, na, hoffentlich kommen wir hier gut rüber. Aber ich bin überzeugt davon, dass das, aus der Erfahrung weiß ich das eben, dass die es gar nicht mitkriegen im Publikum.
Mhm. Mhm.
Aber es ist eben schwer, diese Schere im Kopf zu haben.
Mhm. Ja, wir sind immer noch auf dem Steine ohne Grenzen Weg.
Ja, das ist doch eher Holz, oder?
Ja, an der Stelle, da haben sich auch mal Holzsachen. Aber hier,
das ist ja ein Stein, ne?
Die Nymphe in Basalt.
Mhm.
Aber es liegen auch ein paar Steine darum.
Was machst du eigentlich beruflich?
Ja, ich habe Medizin studiert und habe seit 17 Jahren eine eigene Praxis, bin in der Frauenheilkunde gelandet, habe also eine gynäkologische Praxis und noch ein bisschen Psychotherapie als Zusatzausbildung, habe also auch noch ein paar Psychotherapiepatienten mit Angststörungen und Depressionen oder Überforderungssymptomen. Ja, und da bin ich meine eigene Frau, selbst und ständig.
Ja,
das
ist schon eben selbstständig. Das ist ja nicht so, dass du einfach mal Feierabend machen kannst, oder? So ohne weiteres. Wegen Beruf, Familie, Hobby. Das ja. Alles unter einen Hut zu kriegen, ist sicherlich nicht ganz leicht, oder?
Ja, das ist manchmal schwierig. Mhm. Ne? Also da den Absprung pünktlich zur Probe zu kriegen, ist manchmal eine große Herausforderung, wenn dann die Sicherung noch läuft oder noch Patientengespräche wegen irgendwelcher Befunde ganz doll wichtig sind, was ich alle dann Freitag meist nicht mehr machen kann. Ne? Mhm. Und dann, oh. Es ist manchmal ganz schön hauruck.
Ja. Bei Morgenstern ist es ja so, dass also es gibt ja Chöre, da gehst du einmal die Woche hin, ja, musst du nicht machen. Aber Morgenstern heißt ja auch zu Hause das Zeug sich irgendwie draufdrücken, Text, Flöte spielen, wie ich weiß. Und das, wie kriegst du das denn? Hast du da auch eine Routine, dass du da regelmäßig dran bist? Oder?
Naja, also ich lade mir meistens alles runter und meine Übezeit, gerade so für Texte und Melodien, ist das Auto. Mhm. Und dann fahre eine halbe Stunde auf Arbeit und wenn ich dann nicht den Morgen-Podcast von Radio 1 höre, dann lerne ich Texte oder singe da im Auto vor mich hin. Ich hab auch schon mal die Flöte bei Rot an der Ampel in der Hand gehabt.
Naja, hoffentlich kommt bald das autonome Fahren, dann kannst du durchflöten.
Genau. Ja, also das machen. Oder eben dann abends mal. Und dann ist das Gute bei Tom, da ist dann keiner im Haus, da kann ich auch abends um 11 schnell nochmal die Flöte fingern und oder die
also das Melodie. Ordnest du sozusagen dem Alltag unter. Ja, da gibt es nicht irgendwie, dass du sagst, das ist meine Übezeit oder irgendwie sowas, sondern.
Nee, also so ich versuche regelmäßig dran. Und gerade wenn jetzt wie für den Bellmann, wenn ich weiß, auch Sonntag wird jetzt Aufnahme gemacht, ne, dann mache ich es dreimal am Tag, eine Viertel oder eine halbe Stunde. Ja. Ne? Dann weiß ich, okay, das ist jetzt wichtig, aber dann packe ich das rein. Ansonsten fällt es mir relativ leicht, auch bestimmte Sachen in der Probe recht relativ
aufzunehmen.
Gut zu aufzunehmen. Also da hat wahrscheinlich...
Auswendig lernen geht auch relativ fix, oder?
Ja, und ich bin auch ziemlich schnell weg von irgendwelchen Noten. Ja. Also da, das ist der Vorteil, wenn man mit Noten nicht so versiert ist.
Die Fixierung auf die Noten auch nicht so groß.
Da passiert das meiste eben wirklich nach Gehör und das ist halt relativ schnell drin. Ne? So. Ja. Also meine Flötenstimmen kann ich meistens hervorragend singen und die Klapperei kommt dann nur von den Fingern.
Wenn die Finger nicht das wollen, was der Kopf will.
Ja, genau. Die Eigenständen, das Eigenleben der Finger.
Hast du denn irgendwelche Wünsche, was die Zukunft betrifft?
Wir haben ja so ein paar andere Liebhabereien noch. Wir reisen gerne, wir wandern sehr gerne, auch hoch hinaus in irgendwelche Berge, macht gern Yoga. Und eine Wunschvision wäre doch, kann man nicht irgendwelche Reisegruppen finden, wo man irgendein Projekt zusammen macht und da einfach 2-3 Wochen durch eine Landschaft streift, morgens Yoga macht, mittags einen Berg besteigt und abends wird am Projekt gearbeitet. Irgendwie so eine Projektmusikmacherei. Okay. Das würde ich, wo ich aber beides miteinander verbinden kann. Ja. Ne? Denn ich erlebe es ja oft bei Weiterbildung, so gerade in der Psychotherapie. Da hat man ja auch oft so eine Woche, wo man wirklich die Hälfte des Tages gemeinsam in Gruppe verbringt, weil man sich bestimmte Therapieformen da aneignet oder Supervision macht. Und das ist dann so intensiv. Ja. Und das dann in... Also es ist anders, als wenn du hier mal einmal die Woche zur Probe gehst und abends wieder nach Hause fährst. Ne?
Auf jeden Fall.
Man lernt die Leute nochmal anders kennen und das hat eine große Chance auch im musikalischen Verständnis und in der Toleranz und in dem gegenseitigen Respekt, weil man auch Dinge anders erfährt in dieser Dichtheit. Ja.
Ne? Also dieser Lernprozess ist ein ganz anderer. Ich habe das mal bei Schauspielstudenten erlebt, die wollten, dass diese Schauspielerinnen ein Chorprojekt machen, das sollte ich betreuen. Das habe ich ins Blaue hinein gemacht, ohne zu wissen, was mich erwartet. War erstmal schon mal erstaunt, dass tatsächlich alle Stimmen vorhanden waren, Sopran, Alto, nur Bass. Aha. Aber teilweise waren Leute dabei, die hatten wirklich von nichts Ahnung.
Ja.
Und die ersten 2 Tage war das also so anstrengend. So. Also es war eine ganze Woche, jeden Tag, von früh bis abend. Dass ich wirklich dachte, worauf hast du dich hier eingelassen? Und mit einem Schlag haben die es kapiert.
Ja.
Durch dieses Überschlafen, die Sache sozusagen. Ja. Und am nächsten Tag nochmal machen, das hat eine kolossale Lernwirkung. Anders als einmal die Woche für 3 Stunden.
Das ja, ist überhaupt ja nicht aber es war auch wichtig, dass sie dann zusammen Abendbrot gegessen haben und ein Lustchen gemeinsam Abend hatten, wo sie sich anerkannt fühlten wo auch ganz viel Hemmung plötzlich weggehen, ne, so, wo es auf eine andere menschliche Ebene kommt. Ja. Und die macht dann plötzlich so viel, so viel Neues möglich. Ja, das stelle ich mir gut vor.
Aber hatten wir ja auch mit Campen drauf, ja, auch so einen Workshop, wo wir weggefahren sind, nach Polen oder was das war. Dann
nach Polen
Ende, und Pukowan. Peter und der Wolf da aufgeführt haben.
Ach so, die
Improvisation.
Ja.
Klar, das alles fremde Leute sozusagen, außer die Kempendorf.
Ja.
Und am Ende war das dann, ja, das stimmt schon, das ist eine ganz andere. Ja. Naja, und wie ich jetzt nach diesem Podcast sehr stark vermute, würdest du sicherlich wollen, dass dieses dann auch mit einem Konzert mündet.
Na logisch, also wozu machen wir denn das? Also der Zielort der Unternehmung muss schon irgendeine kleine Bühne haben oder einen guten Innenhof. Ja. Nee, für die Schublade ist doch doof.
Das ist nichts.
Ja.
Ja, Mensch, ich danke dir recht herzlich für diesen fast ausschließlich ruhigen Spaziergang. Ein paar Mal kamen doch ein paar Autos und so wie jetzt Fahrräder.
Ja, ich bin beeindruckt, wenn man hier die altbekannten Strecken läuft, wie man aber im Gespräch völlig die Orientierung verliert. Ja. Wo bin ich denn jetzt?
Das würde ich dir auch ein bisschen wundern, weil ich eigentlich so kenne, dass du genau weißt.
Freizeitmusik. Gespräche über das Innenleben eines faszinierenden Hobbys.